Ich plane, etwa 45 Minuten lang meinen Vortrag zu lesen. Im Anschluss wird es Raum für Nachfragen geben und eine Diskussion. Und da würde ich euch bitten, auch in der Diskussion darauf zu achten, dass es ein brisantes Thema ist. Ich habe vorweg noch so ein paar Anmerkungen. Ich spreche heute von Herrschaftsmechanismen, die sich gegen Frauen und Mädchen richten. Diese richten sich unter Umständen auch gegen nicht-binäre Menschen, Transpersonen oder homosexuelle Männer. Darauf werde ich im Detail leider jedoch nicht eingehen können und werde die meiste Zeit heute Abend von Frauen, was dann meistens Transfrauen einschließt, sprechen. Zudem werde ich über Unterdrückungsmechanismen sprechen, die auf Geschlecht beruhen oder sich auf Geschlecht beziehen. In unserer Gesellschaft gibt es noch zahlreiche andere Unterdrückungsmechanismen, wie beispielsweise Rassismus, Klassismus oder Ableismus. Diese Unterdrückungsmechanismen verzahnen sich auf komplizierte Weise. Dies führt dazu, dass Menschen oft unter mehreren dieser Mechanismen leiden. Dann unterscheidet sich die Art und Weise, wie die einzelnen Mechanismen wirken. Das bedeutet, dass eine Frau, die auch unter Rassismus leidet, unter Misogynie oft auf eine andere Art leidet, als eine, für die Rassismus kein persönliches Problem darstellt. Vereinfacht betrachtet, erhöht eine derartige Mehrfachbelastung leider oft auch die Schwere der Last, die unter den einzelnen Diskriminierungsformen getragen wird. Darauf kann ich heute leider aber auch nicht im Detail eingehen. Ich wollte nur hinweisen, dass mir das durchaus bewusst ist. Wenn ich den Begriff des Patriarchats verwende, meine ich damit ein Gesellschaftssystem, in dem Männer eine Vormachtstellung gegenüber Frauen und anderen, die auf eine Weise nicht als Männer gelten, haben. Ich denke, für den heutigen Vortrag reicht es zu sagen, dass es sich um ein Gesellschaftssystem handelt, ein Herrschaftssystem handelt, dessen Grundlage ein angenommener Geschlechterunterschied ist. Patriarchat ist ein Analyseinstrument, mit dem es gelingt, ganz unterschiedliche Aspekte sozialen Zusammenlebens zu vereinigen und durcheinander zu verstehen. Ich werde heute Abend hauptsächlich Auszüge aus Kate Manns Buch Down Girl, das ist das hier, The Logic of Misogyny, wiedergeben. Kate Mann ist eine Philosophin, die derzeit an der Cornell University in den USA arbeitet. Sie ist in Australien geboren und aufgewachsen und die Beispiele in ihrem Buch stammen hauptsächlich aus dem australischen oder US-amerikanischen Raum. Das Buch ist im letzten Jahr in der Oxford University erschienen und bisher nur in englischer Sprache veröffentlicht. Es hat etwas über 300 Seiten. Daher werde ich heute Abend nicht in der Lage sein, den Inhalt des gesamten Buches wiederzugeben, was ich tatsächlich sehr schade fand. Das ist aber dann auch nicht das Ziel des Abends. Mann beschäftigt sich schon lange Zeit mit feministischer Theorie und auch mit dem Begriff der Misogynie. Sie hat festgestellt, dass es bisher noch kein umfassendes Buch gibt, das sich mit diesem Begriff analytisch beschäftigt. Sie schreibt ihr Buch unter dem Eindruck des Wahlsiegs Donald Trumps und der Wahlniederlage Hillary Clintons. Also nach einem Wahlkampf, in dem sexistische Ressentiments eine große Rolle spielten. Es ist zusätzlich aber auch die Zeit von MeToo und der vermehrten Aufmerksamkeit auf sexualisierte Gewalt. Vor allem auf jene, die von sehr privilegierten Männern ausgeht. Und es ist die Zeit von Black Lives Matter, einer US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung, die auf die rassistisch motivierte Polizeigewalt und das Sterben von afroamerikanischen Menschen durch Schüsse der Polizei aufmerksam macht. Mann bezieht diese aktuellen Phänomene in ihre Untersuchung mit ein. An ihren Beispielen macht sie, meiner Meinung nach, ihre Theorie sehr anschaulich. Daher werde ich heute Abend einige ihrer Beispiele aufgreifen und nacherzählen. Mein Ziel des heutigen Vortrags ist es, euch den Begriff Misogynie, so wie Mann ihn in ihrem Buch verwendet, näher zu bringen. Ich finde diese Begriffsverwendung sehr gelungen und glaube, dass sie helfen kann, negative Mechanismen in unserer Gesellschaft zu verstehen. Und da ich denke, dass es hilfreich ist, diese Mechanismen zu verstehen, wenn man gegen sie vorgehen möchte, möchte ich heute Abend versuchen, euch diesen Begriff zu erklären. Einsteigen werde ich direkt mit einem ersten Beispiel. An diesem Beispiel möchte ich aufzeigen, wie Mann den Begriff Misogynie verwendet und ihn von der naiven Verwendung als wörtlich genommenen Frauenhass abgrenzen. Das Wort Misogynie stammt aus dem Altgriechischen und die beiden Silben lassen sich mit Frau und Hass übersetzen. Dies führt dazu, dass im deutschen Sprachgebrauch, aber auch im Englischen, oft Misogynie als konkreter Frauenhass verstanden wird. In der Form, dass ein Mann einen pathologischen Hass gegen Frauen hegt. Auf diese Art möchte Mann den Begriff jedoch nicht verwenden. Sie möchte nicht auf individuelle pathologische Einstellungen gegenüber Frauen blicken. Misogynie soll deshalb nicht die persönliche Einstellung einzelner Männer beschreiben und diese damit als Misogynisten labeln. Der Begriff soll im Gegenteil die Struktur bezeichnen, die Handlungen sowohl von Frauen als auch von Männern und damit leitet und damit Handlungen zu misogynen Handlungen macht. Es geht weniger um den Handelnden als um die Handlung. Es geht weniger um einzelne Misogynisten als um misogyne Akte. Die Frage ist demnach, was einen misogynen Akt zu einem misogynen Akt macht. Und nicht, ob ein Akteur eines misogynen Akts ein Misogynist ist. Um das verständlicher zu machen, nun das angekündigte erste Beispiel. Dieses handelt von der ersten weiblichen Premierministerin Australiens, Julia Gillard. Julia Gillard war 2010 bis 2013 australische Premierministerin. Sie gehört der australischen Labour Party an und ist somit dem Mitte-Links-Spektrum zuzuordnen. Dass es relevant ist, welchem politischen Parteienspektrum sie angehört, darauf komme ich später nochmal zurück. Als Julia Gillard Premierministerin von Australien war, musste sie sich einige Anfeindungen gefallen lassen. Viele davon referierten auf ihr Geschlecht. Im Oktober 2012 hielt sie daraufhin eine als Misogyny Speech berühmt gewordene Rede. In dieser bezichtigt sie den damaligen Führer der liberal-konservativen Opposition, Tony Abbott, sexistischem und misogynen Verhalten. Die Rede ist auf YouTube zu finden und hat über 3 Millionen Aufrufe. ABC News musste die Kommentarfunktion abstellen. In ihrer Rede listet Gillard Dinge auf, die Abbott gesagt hat und bezeichnet diese als sexistisch. So hatte er zum Beispiel mal gefragt, ob es schlecht sei, dass in Australien mehr Männer in machtvollen Positionen säßen. Anderes Verhalten, das Abbott gezeigt hatte und auf das Gillard in ihrer Rede Bezug nahm, bezeichnete sie hingegen als misogyn. So zum Beispiel, dass er aus dem Parlament trat und sich neben ein Schild stellte, auf dem Ditch the Witch stand, oder ein Schild, das Gillard als a man's bitch bezeichnete. Für ihre Rede erhielt Gillard viel Beifall, vor allen Dingen von Frauen. Jedoch gab es auch kritische Stimmen und natürlich auch starken Gegenprotest. Der bezog sich hauptsächlich auf eine bestimmte Wortverwendung, nämlich dass sie Abbotts Verhalten als misogyn bezeichnet hatte. Und das ist der Grund, warum ich heute mit dem Beispiel beginne. Denn an diesem Anstoß, den der Begriff misogyn bei einem Teil des Publikums fand, lässt sich Manns Verwendung des Begriffs gut auszeigen. Anstößig wurde der Begriff empfunden, da er wörtlich übersetzt als Hass gegen Frauen verstanden wurde. Also so verstanden wie das, was Mann die naive Konzeption des Begriffs nennt, als pathologischen Hass einzelner Männer gegen Frauen. Julia Gillard wollte allerdings nicht darauf hinweisen, dass ihr politischer Gegner eine Psychotherapie nötig habe. Sie wollte nicht sagen, dass Abbott einen pathologischen Hass auf Frauen hege, was sich daran zeigte, wie er diskriminierendes Verhalten gegen sie an den Tag legte. Ihre Verwendung des Begriffs misogyn war ein anderer. Sie wollte darauf hinweisen, dass es sich um eine Art Verhalten handele, das auf der Annahme einer Minderwertigkeit von Frauen beruhe und dazu diente, dass sie, Gillard, sich in dem klassischen, den Männern vorbehaltenen Raum der politischen Führungsspitze unwohl fühlte. Ein Verhalten, das ihr ihren eigentlichen Platz zeigen sollte und ihr zeigen sollte, dass eine Frau, die sich nicht wie eine Frau verhielt und anstatt zu heiraten, einen hohen Posten in der Regierung anstrebte, eine Hexe sei. Sie war auch nicht nur die erste weibliche Person als Premierministerin, sondern auch die erste Unverheiratete. Das war da ein Novum in Australien. Sie wollte also nicht Tony Abbott als pathologische Ausnahme bloßstellen, sondern auf die strukturelle Diskriminierung hinweisen, unter der sie litt. Nun gibt es in Australien eine ähnliche Rechtschreibungs- und Grammatikautorität wie hierzulande der Duden. Diese heißt Macquarie Dictionary und wird von Sue Butler editiert. Sue Butler reagierte auf Gilliards Rede und die laufende Debatte darüber, wie sie denn nun den Begriff misogyn verwendet habe. Sue Butler änderte daraufhin die Definition von Misogynie in ihrem Dictionary. Mann zitiert die Herausgeberin in ihrem Buch, also Mann zitiert Butler. Also es ist nicht Judith Butler, es ist eine andere Butler. Diese sagte, dass sie bis dahin bestehende Definition von Misogynie als krankhaftem Hass gegenüber Frauen um eine zweite Definition ergänzt. Diese zweite Definition besagt, dass Misogynie ein tief verwurzeltes Set von Vorurteilen gegenüber Frauen beschreibe. Denn sie, wie sie weiter sagte, sei die erste Definition nicht mehr die hauptsächliche Verwendung des Begriffs. Da sich in den letzten 20 bis 30 Jahren die Begriffsverwendung hauptsächlich aufgrund des feministischen Diskurses verschoben hätte. Misogynie würde die zugrunde liegende Einstellung gegenüber Frauen bezeichnen, die auf sexistischen Vorurteilen beruhe. Auch Kate Mann geht es in ihrem Buch um diese zweite Definition. In 8 Kapiteln untersucht sie die verschiedenen Aspekte dieses Begriffs. Ich kann aber heute leider nicht auf die ganzen 8 Kapitel eingehen, deswegen habe ich eine kleine Auswahl getroffen. Im ersten Kapitel, das den Titel Frauenbedrohung trägt, beschäftigt Kate Mann sich hauptsächlich mit den Islavista-Killings von 2014. In einem Interview bezeichnete Mann das Islavista-Killing und die mediale Aufarbeitung dessen als Anlass dafür, dass sie sich überhaupt mit dem Thema Misogynie so intensiv beschäftigt hat. Genau, was sind die Islavista-Killings? Ich weiß nicht, vielleicht kennen manche von euch den Namen Elliot Rodger. Also der Elliot Rodger war damals 22 und erlangte im Mai 2014 traurige Berühmtheit, nachdem er in der Nähe eines Universitätscampus in Isla Vista in Kalifornien 6 Menschen tötete, 13 verletzte und sich anschließend mit einem Kopfschuss selbst das Leben nahm. Ich werde den Fall noch etwas detaillierter schildern, damit klar wird, warum dieser ein Einstieg in eine Diskussion über den Begriff Misogynie sein kann. Also jetzt schildere ich die Tat. Elliot Rodger begann seine Tat damit, dass er seine 2 männlichen Mitbewohner und einen sich zum Zeitpunkt in der Wohnung befindenden Besucher erstach. Danach lud er ein Video auf YouTube. Darin kündigt er seine Tat an und gibt eine Art Erklärung. Das ist als Elliot Rodger Manifest berühmt geworden. Dieses Video ist mittlerweile entfernt worden, aber es finden sich Transkripte des Textes im Netz, falls das jemand genauer nachlesen möchte. In diesem Video gibt Rodger an, dass er sich sein bisheriges Leben lang einsam und ausgegrenzt gefühlt habe und sich vor allen Dingen von Frauen oder Mädchen abgelehnt gefühlt habe, da diese keinerlei Interesse an ihm zeigen würden. Dieses mangelnde Interesse habe dazu geführt, dass er mit 22 immer noch Jungfrau und ungeküsst sei. Dies beschrieb er als für einen College-Studenten unzumutbare Situation. Während Mädchen und junge Frauen, so Rodger, ihm keine Aufmerksamkeit zuteilkommen ließen, schmissen sie sich aber regelrecht auf die anderen Männer, die er als unausstehliche Wüstlinge beschrieb. Mann streicht in ihrem Buch besonders heraus, dass Rodger in seinem Video von der Erzählung über die sich ihm entziehenden Frauen plötzlich in die zweite Person switcht und diese Frauen anspricht. Nachdem er fragt, was denn diese Frauen alle nicht in ihm sehen würden, sagt er: Ich werde euch alle dafür bestrafen. Er merkt dann aber selbst an, dass es ihm nicht möglich sein wird, alle Frauen zu töten. Deshalb hat er einen Tag der Vergeltung geplant, an dem er, wie er sagt, die hottesten Studentin seiner Universität, die Studentin der Verbindung Alpha Phi, umbringen und im Anschluss in Isla Vista so viele Menschen wahllos töten wird, wie es ihm möglich ist. Nachdem Roger nun die drei Männer erstochen und besagtes Video hochgeladen hat, fuhr er zu dem Verbindungshaus der Alpha Phi, um seinen Plan umzusetzen. Er klopfte an deren Tür. Allerdings klopfte er scheinbar so aggressiv, dass die sich im Haus befindenden Frauen entschieden, die Tür nicht zu öffnen. Als ihm klar wurde, dass er nicht wie geplant weiterverfahren kann, da er keinen Zugang zum Haus erhielt, schoss er auf drei Studentinnen in der unmittelbaren Umgebung. Von diesen tötete er eine und verletzte die andere. Er tötete zwei und verletzte eine. Mit dem Auto fuhr er fort und schoss dann auf mehrere Passanten. Nach einem Schusswechsel mit der mittlerweile involvierten Polizei tötete er sich selbst. Am Ende waren neben ihm 4 Männer und 2 Frauen tot und 14 verletzt, 13 verletzt. Die Tatsache, dass es mehr männliche Opfer waren, spielte in der medialen Aufarbeitung des Falls und der Debatte um die schreckliche Gewalttat eine große Rolle. Eine Frage in der diese Debatte war, ist Rogers Tat eine misogyne Tat gewesen? Und kann seine Tat eine misogyne Tat gewesen sein, wenn mehr Männer gestorben sind als Frauen? Das war eine sehr oft sehr ernst gemeint gestellte Frage. Rogers war mindestens seit seiner Teenagerzeit in psychotherapeutischer Behandlung. Dies führte auch zu der Frage, ob es sich bei der Tat einfach um die Tat eines psychisch kranken Mannes gehandelt hatte. Es gab teilweise richtig wütende Kommentare von Journalisten in den USA, die den Feministinnen vorwarfen, Muster von geschlechterspezifischer Gewalt zu sehen, wo es keine gab. Gender sei nicht das Problem seien unbehandelte, psychisch erkrankte Menschen. Kate Mann erweitert diese Debatte in ihrem Buch um eine weitere spannende Frage. Sie fragt, woher kommt dieser Drang zu verleugnen? Sie fragt in ihrem Buch, wieso in manchen Medien versucht wurde, die Gründe und Motive für Rogers Verhalten ausschließlich psychologisch zu pathologisieren und damit zu individualisieren, als tragischen Einzelfall hinzustellen, in dem keine Muster zu erkennen seien. Denn dass Frauen schuld daran gewesen sein sollen, dass Roger keinen Sex hatte, ist nach Manns Definition von Misogynie schon misogyn. Diese misogyne Annahme habe zu der misogynen Handlung geführt, zu versuchen, die Frauen zu bestrafen. Die Frauen, die nicht gegeben haben, wonach sie in der patriarchalen Ordnung verpflichtet sind zu geben. Die konkreten Frauen aus dem Verbindungshaus hatten aber tatsächlich keine Möglichkeit, Elliot Roger Aufmerksamkeit zu schenken, da sie nie mit ihm in Kontakt kamen. Also der kannte diese Frauen tatsächlich gar nicht. Wenn man misogyn in der naiven Konzeption versteht, wie ich am Anfang versucht habe, das, was Mann halt nicht machen möchte, dann ist die Frage, ob Rogers ein Misogynist ist, also einen übertriebenen Hass gegenüber Frauen hegt. Darauf könnte man antworten, dass er Frauen ja sehr stark begehrt habe. In dieser naiven Form wird der Begriff nach Mann zu psychologisch, nach dem Modell einer Phobie oder übertriebenen Abneigung gestaltet. Es ist dann nur ein Thema der psychischen Krankheit oder es geht um Irrationalität. Die sozialen Machtverhältnisse und die durchschaubaren Manifestationen der Ideologie des Patriarchats, die diese Handlung bestimmt, werden damit unsichtbar. Rogers Handlungen waren aber nicht komplett irrational. Sie folgten teilweise einer Logik. Der Logik der Misogynie. Mit dieser Aussage möchte Mann nicht negieren, dass Rogers psychische Verfassung eine Rolle gespielt hat. Aber der misogyne Gehalt der Handlung ist ein wichtiger Faktor, dem Aufmerksamkeit gebührt. Misogyn jetzt verstanden nach Manns Definition. Die Tatsache, dass letztendlich mehr Männer starben, tut dem keinen Abbruch. Nach Mann ist eine misogyne Handlung in ihrer Ausprägung als konkrete Handlung immer irgendwie persönlich, weil jede konkrete Handlung persönlich ist, weil sie eine Person hat, die sie ausführt. Aber dennoch sind diese Handlungen am produktivsten verstanden als politisches Phänomen. Mann möchte den Begriff Misogynie verstanden wissen, Zitat, als eine Eigenschaft des sozialen und politischen Systems oder einer Umgebung, in der Frauen tendenziell Anfeindungen verschiedener Art ausgesetzt sind, weil sie Frauen in einer Welt der Männer sind und den patriarchalen Standards nicht ganz entsprechen können. Misogynie richtet sich nicht gegen alle Frauen, sondern nur gegen diejenigen, die das Patriarchat gefährden oder sich teilweise der patriarchalen Ordnung zu entziehen versuchen. Die bösen Frauen. Man möchte jedoch Folgendes festhalten. Auch wenn sich Misogynie nicht gegen alle Frauen richtet, bedeutet das nicht, dass die Yes All Woman-Kampagne falsch lag, indem sie darauf hinwies, dass nahezu jede Frau gegenüber misogynen Anfeindungen und Bestrafungen potenziell angreifbar ist. So kann es zum Beispiel sein, dass eine Frau die Sünden einer anderen verbüßen muss. Eine Frau kann ein symbolisches Opfer einer misogynen Handlung werden, ohne im Vorfeld tatsächlich die patriarchale Ordnung angegriffen zu haben. Damit sind alle Frauen ein potenzielles Opfer. Im Beispiel von eben, den Frauen als der Studentinnenverbindung, handelt sich auch um sogenannte symbolische Opfer. Misogynie ist demnach das, was in sozialen Praxen agiert, um das Patriarchat zu reproduzieren. Eine misogyne Anfeindung kann demnach alles sein, was die Funktion hat, sich gegen einen Menschen zu wenden oder diesen abzuwerten, sofern dieser als Feind des Patriarchats ausgemacht worden ist. Diese Handlung nennt Kate Mann Down Girl Moves, deswegen der Titel ihres Buchs, so Down Girl. Und darunter versteht sie so etwas wie eine Infantilisierung, ein Kleinmachen, jemand lächerlich machen, beleidigen, beschämen, ärgern, beschimpfen, dämonisieren, beschuldigen, bevormunden, zum Schweigen zu bringen, zu übersexualisieren oder zu desexualisieren. Genauso kann es physische Gewalt sein oder die Androhung derselben. Diese misogynen Handlungen stehen aber nicht dafür, dass Frauen entsprechend dieser Handlungen gesehen werden. Wenn eine Frau beispielsweise infantilisiert wird, bedeutet dies nicht, dass die Person, die diese Frau infantilisiert, denkt, dass Frauen generell infantil sind. Gleiches gilt für sexualisierendes oder dehumanisierendes, entmenschlichendes Verhalten. Es geht nicht darum, dass Frauen nicht als Menschen oder nur als sexuelle Objekte gesehen werden. Es geht darum, dass eine Handlung, die eines der beiden impliziert, die Funktion haben kann, diese Frau zurechtzuweisen und ihr ihren Platz und ihre Rolle im Patriarchat zuzuweisen. Damit möchte Mann die These abweisen, dass Frauen schlecht behandelt würden, weil sie nicht als Menschen gesehen würden. Man könne jemanden beispielsweise nur als Tier entwürdigen, wenn man davon ausgehe, dass er oder sie eigentlich ein Mensch ist. Sie sagt irgendwie, es ist erst beleidigend, als Ratte bezeichnet zu werden, wenn man keine ist. Sie nennt Massenvergewaltigung zu Kriegszeiten dabei als Beispiel. Denn auch da würden Frauen als Menschen angesehen. Und gerade deswegen ist das so eine verachtende, dehumanisierende Verhaltensweise, die deswegen so gravierend ist. Diese degradierenden Akte funktionieren nur, weil es einen Status gibt, von dem degradiert werden kann, nämlich der des Menschen oder des Subjekts. Mann schreibt, dass man die verstörende Tatsache annehmen muss, dass die Horden, die massenweise zu Kriegszeiten vergewaltigen, sehr wohl wissen, dass es sich bei ihren Opfern um Menschen handelt. Sie vergewaltigen, foltern und töten sie dennoch oder gerade deswegen. Mann geht auch am Rande auf das Beispiel Pornografie ein und schreibt dazu, dass die übersexualisierte, gefügige Darstellung von Frauen im Mainstream-Porno eher nicht ein Zeichen dafür sei, dass angenommen wird, dass Frauen gefügige Sexualobjekte seien, sondern dass es sich eher um eine Projektionsfläche für Fantasien handele. Und übersexualisierende Handlungen im Alltag sind auch nicht unbedingt Spiegel davon, dass Frauen reduziert als Sexualobjekt wahrgenommen werden. Wenn ein Mann einer Frau zum Beispiel auf der Straße sexuelle Belästigung hinterher ruft, reduziert er sie ja in dem Moment als Sexualobjekt. Und dann ist diese Handlung misogyn, eben weil sie entwürdigend ist. Weil sowohl der, der das ruft, als auch die Frau, zu der das gerufen wird, wissen, dass sie eigentlich ein Subjekt ist und kein reines Sexualobjekt. Und in dem... Also beide, der das ruft und die das gerufen wird, die wissen beide, sie ist eigentlich ein Subjekt. Und erst durch dieses Wissen darüber, dass sie ein Subjekt ist, wird es eine entwürdigende Handlung, sie zu reduzieren auf dieses Sexualobjekt. All diese Handlungen, die ich jetzt bisher genannt habe, gelten demnach als misogyn wegen der Erfüllung der Funktion, also dass sie so eine entwürdigende Funktion oder eine zurechtweisende oder bestrafende Funktion haben und nicht wegen dem konkreten Inhalt. Es geht Mann in ihrem Buch darum, herauszuarbeiten, wie man Misogynie erkennen kann und was man als unbestreitbare empirische Beweise der Existenz von Misogynie anführen kann. Und dann nennt sie verschiedene Möglichkeiten, wie man eine Handlung als misogyn beschreiben könnte dann. Und sagt, eine Möglichkeit wäre, sich zu fragen, ob die Handlung, die sich gegen eine Frau gerichtet hat, sich genauso dargelegt hätte, wenn sie sich gegen einen Mann gerichtet hätte. Stellt man fest, dass es geschlechterspezifisch war, kann die Handlung mit hoher Wahrscheinlichkeit als misogyn bezeichnet werden. Das muss aber nicht bedeuten, dass Männer weniger Anfeindungen ausgesetzt sind. Nur eine bestimmte Form von Anfeindung, eben die misogynen, weil die geschlechterspezifisch sind, denen sind sie halt nicht ausgesetzt. Eine andere Form einer misogynen Handlung und der Möglichkeit, sie als solche zu entlarven, bespricht Mann im Zusammenhang mit schwangeren Körpern. Die Art und Weise, wie mit schwangeren Körpern umgegangen würde, hauptsächlich in Form von staatlichen Gesetzen, beschreibt Mann als misogyn. Und dass diese Gesetze misogyn wären, merke man daran, dass sie die patriarchale Ordnung aufrechterhalten. Und um das rauszufinden, müsste man sich bei Gesetzen, die schwangere Körper betreffen, fragen, ob die also in einer nicht patriarchalen Ordnung genauso gestaltet wären. Und sie weist hier auch nochmal darauf hin, dass schwangere Körper nicht nur Frauen betreffen, sondern auch manche Transmänner und nicht-binäre Menschen, was aber alles Gruppen sind, die im Patriarchat nicht auf der herrschenden Seite stehen. Eine misogyne Handlung umfasst demnach viel mehr als nur direkt feindliche Handlungen. So können zum Beispiel Frauenbilder, die die patriarchale Ordnung reproduzieren, auch zur Aufrechterhaltung des Patriarchats beitragen. Und indem man Frauenbilder, die die patriarchale Ordnung reproduzieren, lobt, kann man ebenso misogyn sein. Frauen für ihre mütterliche Fürsorge, ihr gutes feminines Aussehen oder ihre bescheidene Zurückhaltung positiv zu bestärken, reproduziert das Patriarchat ebenso. Dies zeigt sich zum Beispiel am Umgang mit wichtigen Frauen der rechten oder konservativen Politik. Wie ich am Anfang meinte, spielt es in der Diskriminierung gegenüber Gillard eine große Rolle, dass sie einer Mitte-Links-Partei angehörte. Eine Partei, die eventuell das Patriarchat gefährden könnte oder zumindest von manchen Personen so gelesen wird. Eine Frau in einer konservativen Partei tut dies nicht. Die gefährdet die patriarchale Ordnung nicht. Deshalb dürfen Frauen wie Marie Le Pen auch so groß sein in ihren Parteien. Oder Angela Merkel darf in der Position sein, solange sie die Mutti bleibt. Also damit immer noch für ein patriarchales Frauenbild einsteht. Wenn man den Begriff der Misogynie aber dann so weit ausweitet, führt es natürlich auch zu einem erkenntnistheoretischen Problem, weil sich die Möglichkeit eröffnet, dass eine patriarchale Ordnung mit all ihren misogynen Strukturen so gut eingerichtet ist, dass es keiner merkt. Damit eröffnet sich die Möglichkeit latenter Misogynie, die sich dann nur auf gesellschaftliche Dispositionen oder Tendenzen bezieht, die nicht klar als direkte Anfeindungen zu erkennen sind, also so ganz versteckte Down-Girl-Moves. Eine Gesellschaft kann demnach misogyn eingerichtet sein, ohne dass jemand feindlich gegenüber Frauen handelt. Wenn beispielsweise die sozialen Praxen, die die patriarchale Ordnung aufrechterhalten, so gut installiert sind, dass es keiner Zurechtweisung oder Bestrafung bedarf. So kann zum Beispiel die Installation des Chill Girl als beliebtes Teenager-Mädchen eine erfolgsversprechendere Reproduktion des Patriarchats sein, als fordernde Teenager-Mädchen zu beleidigen. Eine Gesellschaft kann demnach nicht offen feindlich gegenüber Frauen erscheinen und als solche wahrgenommen werden, während sie zugleich zutiefst misogyn ist. und zutiefst misogyn wäre sie, da die in ihr aktiven sozialen Praxen das Ziel haben, die patriarchale Ordnung aufrechtzuerhalten. Und das bedeutet, dass Männer in irgendeiner Form Dominanz über Frauen innehaben. Eine Handlung ist dann misogyn, wenn sie Misogynie reflektiert oder weiter fortsetzt. Wichtig ist, dass Mann in ihrer Analyse das klar wird, dass es für dieses System der Misogynie nicht einzelner Bad Apple, sagt sie, bedarf, also einzelner böser Männer, den Misogynisten. Misogynie kann sich über viele kleine, an sich eher unauffällig erscheinende Handlungen fortsetzen und tut dies auch. Und diese Handlungen werden von Menschen jeden Geschlechts ausgeführt. Plakativ gesprochen ist das Böse, sind da nicht die anderen, sondern das Böse durchzieht das gesamte soziale System, auch uns. Gängige Missverständnisse zu Misogynie möchte Mann aus dem Weg räumen. Zu sagen, dass Misogynie eben nicht der Hass einzelner Männer gegen Frauen sei, bedeutet aber nicht, dass dieser Hass nicht auch misogyn ist. Der Hass von einzelnen Männern gegenüber Frauen ist misogyn. Misogynie umfasst nur viel mehr. Mit Manns Verständnis des Begriffs ist erklärbar, warum ein bestimmter Mann selbst unterdrückt, verletzlich oder unsicher sein kann und dennoch misogyn handeln kann. Man hört das ja öfter, dass so gesagt wird, aber auch Männer leiden unter dem Kapitalismus oder wir sind nicht die Unterdrücker, wenn wir selbst unterdrückt werden. Aber mit dem System kann man erklären, wie das möglich ist, dass jemand gleichzeitig selbst unterdrückt wird, aber dennoch Unterdrücker sein kann. Sie möchte auch damit aufräumen, dass ein Mann, der aggressiv gegenüber anderen Männern ist, zugleich misogyn sein kann, wie im Fall Elliot Rodger geschehen. Die Tatsache, dass Rodger auch sauer auf erfolgreichere Männer war, mindert nicht, dass die Tötungen der Frauen misogyne Tötungen waren. Und wie sie auch gezeigt hat, muss Misogynie nicht gewaltvoll sein und es gibt keinen Widerspruch zwischen einem Erfolg in Richtung Gleichstellung der Frau und dem Auftreten von misogynen Handlungen, weil es das Bestrafungssystem ist. Das tritt gerade da auf, wo es Emanzipationsbewegungen gibt. Zur Untermauerung des letzten Punkts muss man sich nur das Bild der hässlichen, hysterischen, männeressenden Feministin auf Männerrechtsseiten anschauen. Aber an dieser Stelle möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass es sinnvoll scheint, den misogynen Handlungen und Einstellungen zu sprechen und nicht von den einzelnen Misogynisten. Also es sind nicht nur die von den Männerseiten. Ein weiterer Versuch, Mans ihren Lesern ihren Begriff verständlich zu machen, ist die Abgrenzung zum Begriff des Sexismus. Mann stellt zwei parallele Definitionen vor. Erstens zur Misogynie, Zitat, Misogynie sollte in erster Linie als Gesetzesvollzugsorgan der patriarchalen Ordnung verstanden werden, das die übergreifende Funktion hat, die Einhaltung der herrschenden Normen und Erwartungen zu überwachen und durchzusetzen. Und in ähnlicher Form lässt sich dann sagen, zweitens der Sexismus. Sexismus sollte in erster Linie als Rechtfertigungsorgan der patriarchalen Ordnung verstanden werden, das aus einer Ideologie besteht, deren übergreifende Funktion die Rationalisierung und Rechtfertigung der patriarchalen sozialen Beziehungen ist. Also wenn das Patriarchat die Gesamtheit der sozialen Regeln ist, dann ist die Misogynie das Exekutivorgan oder die Polizei dieser Verfassung und Sexismus ist die Legitimationsgrundlage. Während Misogynie typischerweise Gute von schlechten Frauen unterscheidet und dann die Letzteren bestraft, trifft der Sexismus Aussagen über alle Frauen. Dabei versucht Sexismus, einen vernünftigen Eindruck zu machen, wohingegen Misogynie scheußlich werden kann. Demgemäß ist Misogynie mit Moral verlinkt und Sexismus mit schlechter Wissenschaft. Und Mann fasst das in einem schönen Satz zusammen, den ich hier wiedergebe. Sie sagt, Sexismus trägt einen Laborkittel, Misogynie macht sich auf die Hexenjagd. Diese Begriffsunterscheidung finde ich sehr hilfreich, um die Art, wie Mann Misogynie versteht, besser zu verstehen. Genau. Aber jetzt habe ich ganz viel davon gesprochen, dass durch Misogynie die patriarchale Ordnung aufrechterhalten werden soll. Dann würde ich noch kurz was zu dieser patriarchalen Ordnung sagen, die da die ganze Zeit aufrechterhalten wird. Und die wird hier im Buch auch beschrieben, und zwar unter dem Titel der Giving She, also der Gebenden, und dem Taking Him, also dem Nehmenden. Dabei geht es um Entitlement, Anspruchstellung, und Obligation, Schuldigkeit. Wer hat Anspruch auf was und wer schuldet die Ansprüche zu erfüllen? Sie gibt, er nimmt. Als klassische Beispiele dafür nennt Mann weiblich konnotierte Güter und Dienstleistungen, die Frauen zu geben haben, wie Aufmerksamkeit, Zuneigung, Bewunderung, Sympathie, Sex, Kinder, Sicherheit oder Komfort. Und im Gegensatz dazu klassisch männlich konnotierte Güter und Privilegien, die Männer zu bekommen haben, wie Macht, Anerkennung, Ehre, Respekt und andere Formen von hierarchischem Status. Frauen sind nun verpflichtet, diese Güter und Dienstleistungen zu geben. Aber nicht allen Männern, sondern in erster Linie den Männern in ihrem Nahbereich, was in der Regel bedeutet, dass es sich um Männer mit einem ähnlichen sozialen Status handelt. Und dieser soziale Status bemisst sich dann an den zu Anfang angesprochenen anderen Diskriminierungsformen, wie Klassismus, Rassismus und so weiter. Genauso ist es Frauen verboten, diese Güter oder Dienstleistungen Männern ihres gleichen sozialen Ranges streitig zu machen. Und der Punkt mit dem sozialen Rang spielt hier eine entscheidende Rolle, weil natürlich nicht alle Frauen insgesamt von allen Männern unterdrückt werden oder insgesamt nicht in der Lage sind, alle Positionen von allen Männern aufzufassen, sondern immer nur von den Männern, die sich im selben sozialen Rang befinden. Genau, und viele Männer sind auch in der patriarchalen Ordnung selbst untergeordnet, in der kapitalistisch-patriarchalen Ordnung untergebeutet, ausgebeutet oder marginalisiert in einem anderen Zusammenhang. Männer müssen nicht und sind in der Realität auch nicht herrschend über alle Frauen oder Frauen an sich, um als funktionierender Patriarch zu klassifizieren. Er muss nur eine oder einzelne Frauen dominieren, sagt Mann, oft im Zusammenhang mit familiären oder intimen Beziehungen. Die patriarchale Ideologie beruht darauf, dass alle oder fast alle Männer auf eine Art ein Patriarch in diesem Sinne sind, also in irgendeiner Form einzelne Frauen dominieren. Ebenso bedarf es aber auch, dass die Frauen diese Ordnung mitreproduzieren, indem sie andere Frauen und oder sich selbst misogyn behandeln. Dieses Give-Take-Modell, also dieses Modell von Geben und Nehmen, soll auch eine Antwort darauf geben, wie es sein kann, dass Misogynie in den USA weiterhin besteht und dass, obwohl Frauen dort mehr Rechte, Macht und Einfluss haben als jemals zuvor in der Geschichte, also sie sind vielleicht insgesamt, wirken nicht mehr so unterdrückt, werden aber in diesen einzelnen Positionen von einer Person dominiert und das reicht schon. Und dabei geht's um eine scheinbare Symmetrie. Also dieses Geben-Nehmen-Modell wirkt in der patriarchalen Ordnung als Symmetrie. Und in dem Moment, wo eine Frau darauf austreten möchte und sagt, ich gebe jetzt nicht mehr so viel oder ich nehme mir auch mal was, wird es als zu viel wahrgenommen, weil diese Asymmetrie, die eigentlich herrscht, als Symmetrie wahrgenommen wird. Und die wird halt verschleiert und als fair dargestellt. Und dies führte am Anfang bei Elliot Rodger zum Beispiel dazu, dass der sich ja tatsächlich unfair behandelt gefühlt hat. Der dachte ja tatsächlich, es wäre fair, wenn er den Sex von Frauen bekommt und unfair, dass es halt gerade nicht passiert. Genau, und oft und in vielen Situationen ist diese angenommene Struktur so gut verschleiert, dass sie nicht wahrgenommen wird. Dazu führt Mann in ihrem Buch ganz viele so aus der Verhaltenspsychologie so Untersuchungen an, wo da so verschleierte Mechanismen, das müsst ihr dann nachlesen, ich kann das leider nicht alles wiederholen. Genau. Und die eine Seite von dieser Asymmetrie beinhaltet, von Frauen zu viel zu erwarten und ihnen die Güter, die sie schuldig sind, zu geben, nicht selbst zuzusprechen. Sie sollen beispielsweise für andere da sein, es wird jedoch als dreist angenommen, wenn sie diesen Support für sich selbst einfordern. So sagt Mann in einem Interview, dass sie selber Schuldgefühle hatte, als sie das Buch geschrieben hat. Und sich da so durchboxen musste durch diese Schuldgefühle, weil sie die ganze Zeit das Gefühl hatte, sie weist auf einen Missstand hin, der sie betrifft und sie stellt sich zu einem Mittelpunkt und sie fordert jetzt was für sich und das darf sie aber eigentlich nicht. Genau, und sie hat gesagt, sie hat sich durchgeboxt und dann ging es dann doch. Und die andere Seite dieser asymmetrischen Struktur beinhaltet, dass Männer zu viel bekommen und man ihnen zu viel zuspricht. Als Beispiel dafür nennt sie ungerechte Behandlungen von Opfern, gegenüber Tätern bei Vergewaltigungsfällen vor Gericht. Und da hat sie einen Fall, wo in Amerika, und da haben die das System mit der Jury, und da hat die Jury den einen Mehrfachvergewaltiger, einen Polizisten, schuldig gesprochen, der war auch schuldig. Und dann haben die Frauen in der Jury trotzdem, während sie ihn schuldig gesprochen haben, geweint, weil das ja eigentlich so ein vielversprechender junger Mann war, der sich gerade seine Zukunft verbaut hat. Und um die Opfer im Prozess hatte niemand geweint. Und so wurde der Täter zum Opfer seiner eigenen Taten gemacht und hat halt noch so Mitgefühl bekommen, das die Frauen nicht bekommen haben. Und diese übertriebene Sympathie, die Männern oft zuteil wird, nennt Man-Himpathy. Den Begriff hat sie in ihrem Buch ganz viel benutzt. Und der setzt sich zusammen aus Him, also ihm, und Sympathy für Sympathie. Und sie plant auch gerade ein neues Buch, das sich, glaube ich, einzig und allein diesem Begriff widmet. Also der anderen Seite von Misogynie. Genau. Und was ich auch besonders spannend fand, dass sie in ihrem Buch sehr viel darauf eingeht, auf welche Weise Frauen misogyn handeln. Genau, da habe ich aber keine Zeit mehr, das zu wiederholen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, ihr Buch zu lesen. Genau, und sie versucht auch, die Struktur der Misogynie aufzulegen und benutzt dafür ganz viele Beispiele, die das illustrieren sollen, und weist aber auch immer wieder darauf hin, dass sie eben nur Beispiele nimmt aus den Bereichen, die sie kennt. Und ich selber dachte, es wäre vielleicht zum Beispiel auch spannend zu schauen, inwieweit das Verhältnis von Frauen gegen ihren eigenen Körper sich auch mit dem Begriff von Mans Misogynie-Begriff gut beschreiben lassen würde. Genau, ich habe irgendwie das Gefühl, man kann mit dem Begriff auf jeden Fall noch ziemlich viel machen. Genau. Und abschließend möchte ich zusammenfassen, dass es Man wichtig ist, auf der einen Seite darauf hinzuweisen, dass nicht alle Frauen auf dieselbe Weise unter Misogynie leiden und nicht alle Männer auf dieselbe Weise profitieren. Aber auf der anderen Seite möchte sie dennoch festhalten, dass es alle betrifft, dass es ein System ist, das alle sozialen Praxen durchzieht. Und ich denke, diese Art Verhalten kann nur bekämpft werden, wenn man diesen letzten Punkt wirklich ernst nimmt und Misogynie als strukturelles Problem versteht. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr Verständnisfragen habt, würde ich sagen, machen wir das zuerst oder Nachfragen. Ja, hier vorne ist schon eine Frage.
Wir zeichnen die Diskussion auch auf. Also wenn ihr nicht wollt, dass eure Frage mit aufgezeichnet wird, sagt uns Bescheid oder stellt die Frage dann auch ohne Mikro.
Nur eine Verständnisfrage. Du hattest von Chill Girl geredet, im Gegenzug zu irgendwas anderem. Das kenne ich nicht. Kannst du das noch erläutern?
Ja. Ich weiß, das kam nicht in ihrem Buch vor. Ich dachte so, dieses Bild, dieses Chill Girl, dieses Teenager-Mädchen, die so cool ist, die keine Zicke ist. So, und dass, wenn das halt das Zerstrebenswerte ist, was alle Mädchen sein wollen, dann sind halt alle Mädchen angenehm in der patriarchalen Ordnung untergeordnet, ohne dass du eine beleidigen musstest dafür, dass sie gerade zickig war, weil das ist dann keiner mehr. Aber du hast niemanden bestraft. Und trotzdem ist diese Struktur dann misogyn.
Sonst keine Fragen?
Aber sonst kann man ja auch zur Diskussion übergehen, oder? Ja.
Weißt du, ob sie in dem Buch auch so, ob sie sich mit psychoanalytischen Ansätzen dazu
beschäftigen? Nee, also genau, wenn, dann habe ich es überlesen. Ich kenne mich aber auch mit psychoanalytischen Ansätzen nicht so aus, also deswegen könnte es sein, dass ich überlesen habe. Aber sie hat halt vor allen Dingen am Anfang ganz, ganz viel darauf hingewiesen, dass sie es eben gerade nicht als diese psychologische Komponente verstehen möchte, weil sie halt sagt, das institutionalisiert sich und das manifestiert sich auch in der Psyche der Subjekte, und das ist eine interessante Komponente davon, aber sie spricht quasi über die Struktur dahinter, hinter dem, was sich dann psychologisiert, genau.
Würdest du sagen, das ist eher so eine psychologische, maximal so verhaltenspsychologische Analyse, oder?
Nee, ich würde sagen, es ist eine moraltheoretische oder logische Analyse eher. Weiß ich aber nicht, ob das jetzt korrekt ist. Das wäre jetzt das, was ich dazu sagen würde. Genau. Also es ist weder Verhalten, es ist, also ich hatte nicht das Gefühl, dass so Verhaltenspsychologie gegen Psychoanalyse an irgendeinem Punkt in dem Buch gegeneinander ausgespielt wird.
Was ich eben noch vergessen habe, weil ich nur eine kleine Nachfrage hatte. Zuerst mal, ich fand den Vortrag richtig gut und fand das, will unbedingt das Buch jetzt lesen und fand die Trennung, also mir hat das ganz viel gebracht gerade. Ich fand das richtig gut. Jetzt wollte ich nicht meine Frage vergessen. Ah, doch, die Frage war, ob du sagen kannst, ob sie auch noch ein bisschen auf den Begriff selber oder auf die Begriffsgeschichte eingeht. Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, war ihr Anliegen auch so, dass sie festgestellt hat, hey, es gab gibt keine richtige Abhandlung dazu, dass sich halt so ein bisschen das Strukturelle halt herausstellen kann. Und keine Ahnung, ich lese jetzt gerade so ein paar Bücher, die sich jetzt mit der Ordnung der Geschlechter auseinandersetzen, so um 1800 rum, und habe da ein bisschen so Sachen wiedererkannt. Aber ich rede natürlich nicht von Misogynie oder so, sondern ob du ein bisschen, ja, ob sie einfach was zum Begriffsgeschichte selber sagt und wie das so kam, dass es halt eben diesen rein pathologischen Fall hatte, wo es ja auch quasi geschichtlich, oder ich finde die Verbindung halt total spannend, weil ich auch oft das Gefühl habe, dass ich gar nicht davon reden kann, dass ich das Gefühl habe, dass Männer tatsächlich, also dass manche Männer tatsächlich Frauen hassen. So, also das finde ich so ganz spannend, dass man das eigentlich auch gar nicht gesellschaftlich thematisieren kann.
Ja, nee, sie geht nicht auf die es gibt lustigerweise, also ich habe dann Misogynie einfach mal gegoogelt, nachdem ich das Buch gelesen habe. Und der Wikipedia-Artikel zu Misogynie ist
kurz.
Nee, der ist ziemlich lang. Genau. Und der fängt an mit dieser zweiten Definition. Also der schreibt ganz, ganz viel über diesen sozialen Zusammenhang und bezieht sich da auf soziologische Definitionen, aus Soziologiebüchern irgendwie. Genau, und in dem Artikel wird darauf hingewiesen, dass Kate Millett in Sexus und Herrschaft in den 70ern irgendwie mit dem Begriff gearbeitet hätte. Das erwähnt Mann alles in ihrem Buch aber überhaupt nicht. Sie steigt einfach ein mit, hier, ich habe Zeitung gelesen und da hat der Journalist das Wütende gesagt und alle sagen, Misogynisten sind die, die Frauen hassen, das sind die pathologischen Fälle, und sie setzt immer an mit so Zeitgestehenssachen und beschreibt, also ganz, ganz viel beschreibt sie, ganz viel vor allem wütende Journalisten, die so aber eine hohe Reputation haben in den USA. Und zitiert die dann und zeigt dann, aha, das haben die jetzt gesagt, weil die naive Konzeption haben und den Begriff falsch, also nach mir falsch verwenden, oder also nach ihr dann, sie sagt das. Und dann nimmt sie ihren Begriff. Aber den fängt sie einfach an. Sie hat keine begriffshistorische Verwendung da drin. Genau. Hab mich dann auch nachher gewundert, dass sie Kate Millett nicht, aber vielleicht stimmt auch der Wikipedia-Artikel nicht, vielleicht sagt Kate Millett gar nicht was über Misogynie, ich weiß es nicht. Sonst keine Anmerkung, Redebedarf.
Ja, weil mich gerade dieser Gedanke sozusagen verfolgt, was ich vorhin schon meinte, würdest du einfach jetzt so von dem, wie du es gelesen hast, vielleicht sagen, dass so ein Verständnis von Misogynie als eine Abwehr des Weiblichen, und zwar das Weibliche sozusagen als eine Konstruktion, als eine Konstruktion von Eigenschaften, Strukturen etc. zu verstehen, dass vielleicht das irgendwie eine sinnvolle Umschreibung wäre? Oder würdest du sagen, nee, da geht irgendwas nicht auf nach Kate Manner?
Nee, ich glaube, also ich habe es so gelesen, dass sie so von den konkreten Inhalten eigentlich abheben möchte. Sie zeigt die Inhalte nur, dieses Infantilisieren, Sexualisieren, Dehumanisieren, das zeigt sie nur als Beispiel für eine degradierende Handlung, und deren Funktion ist es, die patriarchale Ordnung aufrechtzuerhalten. Und wenn ich, keine Ahnung, dadurch, dass ich jemandem den Stuhl wegziehe, irgendwie in irgendeiner Weise die patriarchale Ordnung aufrechterhalte, in dem Moment, dann wäre das misogyn. Also so, es geht halt quasi nicht um die Handlung, sondern der ganze Komplex, in dem die Handlung steht und was die Funktion dieser Handlung war. Und wenn die Funktion dieser Handlung die Aufrechterhaltung der patriarchalen Ordnung war, dann ist es misogyn. Und das kann alles sein. Und das kann halt genauso sein, dass ich halt die Mama lobe für das tolle Mama-Sein. Oder, das ist jetzt zu breit, aber das Hitler-Mutterkreuz. So könnte das sein. Genauso, und das ist ja keine Anfeindung in dem Sinne. Aber es ist trotzdem misogyn. Da zeigt sich ja kein Hass oder so irgendwas. Genau. Aber es hat die Funktion.
Ich habe mich noch gefragt, was du vorhin meintest, als du sagtest, dass Männer nicht, das ging ein bisschen schnell, nämlich als dass Männer nicht betroffen sein können oder dass Männer irgendwie selber zu Opfern werden oder sowas, weil ich mich gefragt habe, wenn jetzt angenommen Männer werden beleidigt im Sinne von Verweiblichung oder irgendwie sowas, so ob es jetzt homophobe Zuschreibungen sind oder dass man ihnen halt, also weiß, auf was ich hinaus will, genau, und inwiefern, ja, ich habe da noch so welche Fragezeichen.
Ja, auf den konkreten Fall geht's in Ihrem Buch nicht ein, aber ich würde es jetzt so verstehen, dass in dem, also es kommt halt darauf an, was ich da tue. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen weiblich agierenden Mann irgendwie dafür schäme, dass er das tut, dann wäre ja mein Ziel damit schon, eine patriarchale Ordnung aufrechtzuerhalten, nämlich diesen Mann daran zu hindern, sich so weiblich zu verhalten, weil das die patriarchale Ordnung irgendwie stört. Und dann wäre das ja misogyn. Genau, aber das richtet sich ja dann auch nicht gegen Männer in der Funktion, die dieser Begriff in der patriarchalen Ordnung hat. Genau, weiß nicht. Aber ich habe keine Ahnung, was sie jetzt dazu sagen würde, genau, wie sie das fassen würde. Aber genau, ich würde es so verstehen. Genau, weil es halt auch diese Ordnung reproduziert, wenn es denn die Funktion hat, genau.
Ich glaube, was du meintest, war, dass Männer gleichzeitig sozusagen Opfer sein können. Also diese Frage darum, warum zum Beispiel, wie das funktionieren kann, dass Männer gleichzeitig zum Beispiel für ihre Homosexualität erniedrigt werden, was ja an sich eine misogyne Systematik beinhaltet, weil das Weibliche am Mann diskreditiert wird. Also das Weibliche, ne? Ist klar, dass es in Anführungszeichen ist. Das Paradoxon daran ist, glaube ich, dass die Männer deswegen trotzdem nicht ausgeschlossen davon sind, auch patriarchales System aufrechtzuerhalten, indem sie selber zum Beispiel Akte machen und Systeme unterstützen und in Strukturen drin sind und so weiter, die trotzdem das Patriarchat aufrechterhalten. Also ich glaube, das ist dieses Paradoxum, dass es da geht. Das ist ja das Gleiche wie mit Frauen so. Wie kann es sein, dass Frauen selber das Patriarchat aufrechterhalten? Das geht sehr gut. Genau. Weil sie sich halt auf eine Art und Weise verhalten, weil sie Entscheidungen treffen, weil sie sich in diesem System vielleicht auch eine Nische gesucht hatten, in dem sie gut überleben können. Und ein gutes Überleben kann halt einem bedeuten, ich passe mich an und ich füge mich ein und ich reproduziere Dinge, die die Herrschaftsordnungen aufrechterhalten.
Ich gebe mal ganz ehrlich zu, ich habe noch ein bisschen Schwierigkeiten mit der Abgrenzung zwischen sexistischer Handlung und misogyner Handlung. Ist prinzipiell jede sexistische Handlung gegen eine Frau auch eine misogyne Handlung?
Hui. Ja, also ich weiß gar nicht, ob die Abgrenzung, ob das so eine Verständnisabgrenzung ist, so eine theoretische Abgrenzung, um diese Begriffe so ordentlich definieren zu können, und ob dann aber, ob man eine konkrete Handlung als sexistisch oder misogyn bezeichnet, wäre dann schwierig, weil sie beschreibt Sexismus ja als so dieses Fake-Wissenschaftssystem. Deswegen weiß ich gar nicht, ob es dann schon Sinn machen würde, eine Handlung sexistisch zu nennen, weil gerade dieses Handelnde, dieses Aktive, halt das Verwaltungsorgan, also das, was sie ja auch eigentlich ganz groß mit dem Bereich der Moral, die Handlung, die Regeln, die unser Handeln bestimmen, die sind misogyn. Deswegen würde man dann vielleicht sagen, eine misogyne Handlung bezieht sich auf sexistische Vorurteile oder sowas, aber dann nicht mehr eine Handlung als, ganz genau genommen nach ihrer Begriffsverwendung, nicht mehr als sexistisch beschreiben.
Und wenn ich gleich noch anschließen darf, jetzt die Intention desjenigen, der diese Handlung jetzt ausführt, die spielt ja keine Rolle eigentlich, oder?
Nee, das ist eine gute Frage, genau. Also man ne, man mit all diesen misogynen Akten, an denen man so die ganze Zeit teil hat und die man die ganze Zeit so tätigt, hat man in der Regel nicht so das bewusste Ziel, das Patriarchat aufrechtzuerhalten, was es ja so problematisch macht. Gerade die, genau, ich konnte halt aus Zeitgründen einfach nicht drauf eingehen, aber gerade die misogynen Akte, die Frauen tätigen, da wird es irgendwie so noch deutlicher, wie sehr das auch unterbewusst abläuft, vor allen Dingen auch, dass sich ja bei Frauen halt der Sonderfall eintritt, der bei Männern halt dann eher nicht eintritt, dass sich halt die Misogynie, die man ausführt, gegen sich selber richtet. Dass man sich selber klein macht und vielleicht auch infantilisiert und übersexualisiert und was auch immer oder desexualisiert, diese ganzen Handlungen halt gegen sich selbst. Und das macht man ja nicht bewusst dann. Genau.
Gibt sie einen Handlungsausblick in ihrem Buch? Weil das hört sich ja ähnlich wie ideologische Systeme ziemlich total an, das Patriarchat, und sozusagen, dass es mehr oder weniger eigentlich gar keine Handlungen mehr gibt, die da rausführen, sondern alles führt immer nur weiter rein.
Ja, sie ist tatsächlich sehr wütend, sehr traurig und sehr pessimistisch, habe ich sie gelesen. Genau, sie war in den USA tatsächlich so ein bisschen berühmt geworden, weil sie auf Twitter die Wahlniederlage Hillary Clintons vorausgesagt hatte, als sie vorne lag. Und hat halt so gesagt, ja, jetzt noch der Antifaschismus kommen, die... Sie dann sagte, na, da wird jetzt noch der Antifeminismus kommen, die wird verlieren, so, die bleibt nicht vorne. Und dann ist es halt passiert und dann sind die Journalisten halt so ein bisschen, wow, wussten sie da? Es geht aber. Genau, also ja, also gerade das, was ich eben so als erkenntnistheoretisches Problem bezeichnet habe, sie kommt halt gar nicht mit Handlungsanweisungen am Schluss, weil das würde auch ihrer Analyse irgendwie nicht gerecht werden, zu sagen, okay, das ist überall und das meiste davon sehen wir überhaupt nicht, aber lasst mal hier jetzt. So, das funktioniert halt nicht und sie ist aber einfach jetzt sehr laut, oder nicht, sehr dann so, dass es, genau, also es ist ein ideologisches Problem, was halt überall liegt. Genau, deswegen, glaube ich, ist der erste, beste Anfang zu versuchen, das zu verstehen als Handlung. Also.
Ich hätte eine Frage zum Zusammenhang von Misogynie und kapitalistischer Vergesellschaftung. Also ob es in dem Buch auch darum geht, wie die Form von Diskriminierung oder Unterdrückung von Frauen oder Gewalt gegen Frauen im Zusammenhang mit diesem Gesellschaftssystem oder Wirtschaftssystem, angefangen von so bürgerlicher Vergesellschaftung, also den Anfang des Kapitalismus, zu tun hat oder ob es darauf irgendwie darauf eingegangen wird.
Nee.
Okay.
Nee, leider nicht, ja. Also sie verurteilt niemanden, weil sie ja quasi auf diese Struktur auf die Struktur hinweist und nicht auf die einzelnen Leute. Und von Schuld spricht sie zum Beispiel, weiß nicht, ob ich mich zu weit aus dem Fenster lehne, aber ich glaube, sie spricht an keiner Stelle von Schuld. Ich behaupte jetzt einfach mal, sie spricht an keiner Stelle von Schuld. Oder das ist auf jeden Fall kein großes Thema. Und vor allen Dingen im letzten Kapitel in diesen verhaltenspsychologischen Studien, die sie zitiert, unterstreicht sie immer wieder, wie das von beiden Geschlechtern gleichermaßen, zum Beispiel so Tests, wo so Probanden werden zwei Leute gezeigt, ein Mann und eine Frau, die machen genau dasselbe und dann sollen die bewertet werden und immer schneidet die Frau irgendwie schlechter ab und das ist halt ganz exakt gleich, wie Frauen und Männer das sehen. Also da sind Frauen quasi im selben von sexistischen Vorteilen gedingst und sie verurteilt das gar nicht. Sie weist halt schon darauf hin, dass die Männer die einzigen sind, die davon profitieren. So, aber dass Frauen misogyn gegen sich selbst und gegen andere Frauen handeln, hält es genauso am Laufen wie die misogynen Handlungen der Männer. Also so, ich glaube, am Laufen gehalten wird es von allen, aber nur die einen profitieren. Genau. Ich weiß nicht, ob man davon jetzt ableiten würde, dass die, die nicht profitieren, vielleicht weniger, weiß ich nicht. Aber da sagt sie gar nichts zu. Aber wenn keine mehr Fragen mehr sind, dann kann man es beenden, oder? Ja, dann vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid.